zu Gast Burkhard Schneider. Ich glaube, wir haben gemeinsam, dass Sie selber gegründet haben, dass Sie viele Gründer beraten haben und gehen mal davon aus, die meisten erfolgreich. Sonst hätten Sie nicht ein Business draus machen können. So unser gemeinsames Thema ist vielleicht, was macht Gründer wirklich erfolgreich? Kann man da etwas sagen? Ich sage so voraus, die herrschende Lehre sagt viel Kapital, also gute Kapitalausstattung, nicht zu wenig anfangen und ansonsten nicht lange zögern, loslegen. Mhm. So, und Risiko, man muss risikofreudig sein, man muss was wagen. Das meiste lernt man erst, wenn man ins Wasser geworfen wurde und schwimmt. Da sage ich alles falsch, würde ich dringend von abraten, aber es ist die herrschende Lehre. Was sagen Sie?
Ja, ich würde erstmal auch genau das bestätigen bzw. verneinen. Also selber, ich bin gelernter Banker. Ich war 5 Jahre in der Venture Capital Branche und mir hat damals ein ganz alter Haudegen gesagt oder mir eine Frage gestellt, was meinst du, was ist der Unterschied, wenn du mit viel Geld oder mit wenig Geld gründest? Und ich natürlich, mit viel Geld hältst du länger durch.
Ja.
Und er sagt dann, nee, mit viel Geld machst du die teureren Fehler,
ja. Aber
du bist meist genauso schnell weg. Und das war etwas, wo ich im ersten Moment nicht seiner Meinung war, aber er war halt der Anlageausschussvorsitzende mit dem Ergebnis, dass wir damals keine einzige Internetbeteiligung gemacht haben, weil, und jetzt kommen wir ein bisschen zum Erfolgsfaktor, damals diese Investoren gesagt haben, wir wollen das Konzept verstehen. Und dann haben sie auch gesagt, wir wollen das Gefühl haben, dass ihr mit Kunden umgehen könnt. Und in vielen Businessplänen stand dann drin, im ersten Jahr 1 Million Euro Umsatz, so in der New Economy Zeit, im zweiten Jahr 50 Millionen
ja. Und
im dritten Jahr 500 Millionen. Und dann hat er dann immer gesagt, ich traue euch noch nicht mal zu, dass ihr 1 Million Kundenumsatz betreut, wenn es mal schwierig wird. Wie wollt ihr jetzt 50 oder 100 Millionen
ja. Betreuen?
Und insofern ist dieses Einfachheitsprinzip, was Sie ja auch sehr stark nach vorne bringen, etwas, was ganz, ganz wichtig ist, auch für Externe, für die Kunden, dass sie auch wirklich verstehen. Also man muss eine Geschäftsidee aus meiner Sicht in 3 bis 5 Sätzen erklären können. Also es gibt ein sehr gutes Netzwerk, das sogenannte Forum Kietrich. Da können bis zu 30 Gründer ihre Geschäftsidee vorstellen. Und das Tolle daran ist, die haben nur 5 Minuten Zeit und sie haben keine Hilfsmittel. Sie haben keinen Computer, sie haben keine Flipcharts, sie haben gar nichts, wie hier. Die stehen nur mit Händen und Füßen und versuchen zum Teil die komplexesten Systeme zu erklären. Und als Zuhörer sitzen dort Business Angels und Investoren 60 plus. Und da kommen dann viele junge Gründer, die dann versuchen, mit dem modernsten Kauderwelsch dem was zu erklären, wo die dann wirklich sagen, fang bitte nochmal an.
Bleiben wir mal bei dem Punkt, was der Banker gesagt hat, überraschend, muss mein Urteil über Banker, glaube ich, revidieren, mit wenig Geld anfangen. Das klingt ja zunächst merkwürdig. Mir fällt gleich ein, der Richard Branson hat gesagt, wir hatten kein Geld, also mussten wir kreativ sein. Mhm. Man ist automatisch sparsamer und meistens findet man auch eine Lösung, wenn man kein Geld hat. Man findet schneller eine Lösung mit Geld, aber das Geld ist dann auch weg. Ich erinnere mich an ein Startup in den USA, die haben als erstes einen riesigen Eichentisch angeschafft, ungefähr $12.000 für die Board Meetings. Das war ganz wichtig. 3 Jahre später waren sie pleite und den Eichentisch hatten sie für wenig Geld verkauft dann. Ist es so? Oder könnte man sagen, na, aber man tut sich doch leichter mit viel Geld, man kann vor allem schneller durchstarten. Was ist Ihre Erfahrung in Ihrer Beratung?
Ja gut, es hängt natürlich immer ein bisschen auch vom Geschäftskonzept ab, aber auch da wieder in der Venture Capital Zeit hatte ich eine Studie auf den Tisch bekommen und da hatten die in den USA nachgeforscht, welche Softwareunternehmen nach 3 Jahren noch am Markt existierten und welche nicht. Alle, die mit Venture Capital finanziert waren, waren so gut wie weg. Und alle, die mindestens 50% ihrer Softwareentwicklungskosten durch Kunden haben vorfinanzieren lassen, wo der Kunde gesagt hat, ich brauche das unbedingt, ich gebe dir jetzt auch Geld auf deine blauen Augen, ich hoffe, dass du das auch hinkriegst, aber ich brauche das. Das hat funktioniert. Gibt zum Beispiel auch noch einen anderen Professor von Entrepreneurship, der sitzt in Ulm, der hat eine Gründersoftware entwickelt, also eine Businessplan-Software und der hat zwar auch ein gutes Gehalt als Professor gehabt, aber auch nicht, um 1 Million Entwicklungskosten zu bezahlen. Da hat er sich einen Partner gesucht, in dem Fall die Volks- und Raiffeisenbank, und hat gesagt, Ihr kriegt die erste Version exklusiv. Die nächsten Versionen, die ich dann verbessere, die darf ich dann vertreiben. Und so gibt es unheimlich viele Möglichkeiten und es ist immer wieder einer im Vordergrund, der Kunde. Also eines meiner Lieblingsthemen ist Crowdsourcing, also die Kunden, aber auch das ganze Umfeld mit einbinden. Und das Faszinierende, das geht mittlerweile überall. Also zum Beispiel Tim Ferriss, der die 4 Stunden Arbeitswoche geschrieben hat, also sagt, dass man mehrere 10.000 Euro mit 4 Stunden Arbeitsaufwand in der Woche generieren kann und es selber vorgelebt hat. Wie hat er seinen Buchtitel entwickelt? Der hat einfach Google AdWords Anzeigen, also bei Google, ja, gibt es die Suchtreffer und rechts gibt es diese Anzeigen. Da hat er einfach verschiedene Buchtitel, hat er einfach ausprobiert und da, wo am meisten draufgeklickt wurde, war natürlich dann immer auch ein Bestellformular dahinter, auch hinter den anderen Titeln. Die haben dann, da hat er dann wirklich gesehen, was am besten funktioniert und den Buchtitel hat er gemacht. Also frühzeitig den Mut haben, den Kunden überall einzubinden und sich bitte auch ab und zu von denen was sagen zu lassen. Eines der größten Gefahren ist, dass du dich einfach verrennst, dass du eine Idee hast und nichts mehr an dich rankommen lässt. Also man muss schon widerstandsfähig sein, aber man muss unterscheiden können, was jetzt eine Meinung ist, dass der billigste Warenartikel der Welt gibt es an jeder Straßenecke umsonst und was wirklich Fakten sind. Und das erkennt man meist daran, dass die Leute, die wirklich was drauf haben, gezielt nachfragen. Und ich sage zum Beispiel, ein Businessplan ist gar nicht so schlecht, ich finde ihn gar nicht so schlecht, weil ich dann sehr gezielt in einer halben Stunde wirklich erkennen kann, was der Gründer sich gedacht hat und kann dann gezielt Fragen stellen und erkenne dann relativ schnell, ob er sich dabei Gedanken gemacht hat oder ob er sich keine Gedanken gemacht hat.
Oder ob er es von dem anderen hat schreiben lassen.
Ja, oder aus dem Internet runtergeladen hat. Das ist ja schon so, dass heute viele dann mit so einer, ich will jetzt keine Webseite nennen, aber sich so einen fertigen Businessplan nehmen. Das Problem ist, fast jeder Banker, fast jeder in der IHK, der dann so eine fachkundige Stellungnahme macht, der kann dann mitlesen. Der sagt, sagen Sie den ersten Satz, ich sage den zweiten Satz. Und das ist natürlich dann keine originäre Geschäftsidee oder Konzept mehr, weil man muss sich ja durch was auch unterscheiden.
Nochmal zurück zu dem Punkt Kapital. Dieses, wir hatten kein Geld, also mussten wir kreativ sein. Würden Sie sagen, das ist ein Erfolgskonzept? Ist das ein Härtetest, ob Gründer wirklich gut sind?
Ja, ich würde noch einen Schritt weiter gehen, mal im Kleinen ausprobieren. Also ich habe immer wieder Gründer, aber ich betreue jetzt auch Gründer, die haben ein relativ visionäres Konzept, wo man im zweiten Schritt doch ein paar Euro 50 auch braucht, um Ware vorzufinanzieren und all so Dinge. Und dann habe ich gesagt, jetzt tut mir doch mal bitte einen Gefallen. Also ihr wollt mir jetzt von mir Kontakte zum Business Angel und wollt jetzt 300.000 Euro Startfinanzierung. Ich sage euch, all das, was ihr nicht in eurem Geschäftskonzept gelöst habt, steht auf dem Konto Bankfinanzierung. So, jetzt fahrt doch mal dieses Konto bitte runter und jetzt macht doch bitte mal eins. Eines der wichtigsten Erfolgsrezepte bei Gründung ist, dass mehrere Leute an mich glauben. Wenn schon 5 Leute an mich glauben, dann schaffe ich es auch noch, dass der Banker an mich glaubt und dass vielleicht auch noch ein Investor an mich glaubt. Die sind nur alle feige, als Erster einzusteigen. Das ist auch ein bisschen typisch deutsch. Und jetzt guckt doch mal, wer finanziert euch langfristig? Das sind die Kunden. Und jetzt geht doch mal bitte zu den ersten 10, zu den 20, zu 30 Kunden, geht zu Multiplikatoren, die viele von euren Kunden kennen und versucht doch da mal eine Unterschrift zu bekommen. Ich bin bereit, wenn ihr bis in einem Jahr liefert, 30 Euro zu bezahlen. Am besten geben die euch das auf den Tisch. Also nicht nachmachen, muss ein bisschen rechtlich aufpassen, aber in diese Richtung. Und ich sage, eine Aussage eines Kunden ist nur was wert, wenn er Geld auf den Tisch legt. Diese ganzen Marktforschung kann man vergessen. Und insofern muss man einfach anfangen und deshalb lieber mal mit dem kleinen Testmarkt anfangen und gucken, ob das funktioniert, genau mit der Zielgruppe, mit dem Konzept, wo man langfristig hin will, vielleicht erstmal ein bisschen schlanker das Ganze anfangen und wenn das funktioniert, dann kann man auch langsam auf die Autobahn. Aber wenn einem schon bei 20 km/h der Reifen wegfällt, dann sollte man nicht auf die Autobahn, weil das Auto dann noch nicht richtig ist oder in Ihren Worten, das Konzept ist noch nicht durchdacht.
Einen Punkt würde ich gerne aufgreifen. Sie sagen, mit ganz wenigen Kunden kann man loslegen. Der Jesus hat ja auch nur 12 gehabt und ist immerhin weltberühmt damit geworden, auch ohne viel Geld. Sagen Sie, kann man tatsächlich, das ist ja oft eine Frage zum Marketing, da fällt uns alles schön gut, aber Marketing. Kann man mit wenigen Kunden, die überzeugt sind und als Botschafter für einen auftreten, sagen wir mal 5 Kunden, kann man es so schaffen, kann man so das Marketing machen?
Ja, wenn man die Kunden zu Fans macht. Also wenn die Kunden zu Botschaftern werden und das weitertragen. in dem Moment, also spricht jetzt ja immer so neudeutsch über Mundpropaganda, Viralmarketing, aber letztendlich ist es das. Also ich habe ganz viele Gründer wieder interviewt, 15 Jahre, nachdem die gegründet haben. Und habe gefragt, was habt ihr denn gemeinsam, warum habt ihr es denn geschafft? Und dann sagen die, also wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben viele Fehler gemacht, aber zum Glück waren die nicht so teuer, dass wir aufhören mussten. Aber was eigentlich immer funktioniert hat, ist, wenn wir gute Arbeit gemacht haben und Zeit hatten, dass dann immer mehr Kunden zu uns kamen über Empfehlungen. Und das zieht sich durch und das eine Problem ist, wenn man jedes Jahr was Neues probiert. Man muss an einer Sache auch mal dranbleiben und dann ist es genau wie bei einem Bauern, der muss auch erst sehen und erntet dann auch erst ein paar Jahre später und das kann man auch im Internetzeitalter fast nie überbrücken.
Woran merkt man, dass die Sache, an der man ist, dass die aussichtsreich ist oder nicht? Viele sagen ja, ich muss so ein bisschen austesten und ich muss wie so eine Schnecke, wenn ich merke, da geht es nicht weiter, was anderes probieren. Woran merke ich, das ist ein häufiges Problem, an welcher Idee soll ich festhalten, auch wenn es Schwierigkeiten gibt?
Ja, wenn der Kunde trotzdem an einem glaubt und es trotzdem haben will. Also es ist letztendlich immer wieder dasselbe in dem Prinzip. Ich muss immer mit denen reden, die mich langfristig finanzieren und das sind keine Banken, keine Investoren, sondern das sind meine Kunden. Und wenn die an mich glauben, und wenn es auch am Anfang nur wenige sind, dann habe ich eine gute Chance, dass ich mich weiterentwickle.
Ja. Jetzt würde ich mal gerne auf Ihren Geschäftsnamen kommen. Best Practice. Best Practice ist ja eigentlich, würde ich sagen, was anderes wie Entrepreneurship. Also wenn Entrepreneurship heißt, sich was Neues ausdenken, innovativ sein, Schumpeter, Innovations, dann ist ja Best Practice das, was die anderen machen. Das ist interessant zu sehen, was ist State of the Art, wie macht man so etwas? Aber das richtig Neue ist es doch nicht.
Ja, die Diskussion habe ich auch schon mit anderen Buchautoren gehabt. Das kommt darauf an, wie ich Best Practice definiere. Also ich bin eigentlich ein Querdenker und sage, warum soll ich immer wieder neue Dinge erfinden? Ich gucke doch, was verwandte Branchen vielleicht schon sehr erfolgreich machen. Nicht insgesamt, sondern in Teilbereichen. Ich gucke
mal,
welche Pricing-Strategien es zum Beispiel im Hotelwesen gibt, die sehr erfolgreich sind und nicht Standard F. Und kann ich das auf die Gastronomie, kann ich das auf den Einzelhandel,
übertragen.
Kann ich das auf...
Sie übertragen eine Best Practice von einem Bereich und gucken
genau. Auf
auf dem anderen.
Genau, weil ich sage einfach mal, in dem Moment, wo etwas Best Practice in einer Branche ist, schaffe ich es fast nie, den noch zu überflügeln. In genau dem Bereich, weil er ist ja dann meist
der Benchmark. Ist schon da und ist schon etabliert.
Aber, und das merke ich immer wieder, nicht nur bei Gründern, sondern bei vielen Unternehmen, die holen sich dann teure Innovationsberater, die machen dann stundenlang Brainstorming, erfinden die Welt neu und stellen dann nach 100 Stunden fest, dass es das schon gibt.
Das gibt schon, ja.
Und das Interessante ist, wenn es das schon gibt, kann man sich hier angucken, was gibt es für Erfahrungen. Man kann mit denen Kontakt aufnehmen. Und ich verstehe das, in meinem Blog habe ich mittlerweile über 2500 Lösungskonzepte, also Praxisbeispiele veröffentlicht. Und da kommen dann natürlich immer wieder Kommentare oder Leser, die sagen, ja, ich würde das jetzt gerne 1:1 nachmachen. Kannst du mir den Businessplan, der dahinter steht, zur Verfügung stellen? Und da sage ich, für viel Geld ja, aber würde ich dir nicht empfehlen. Versuch mal an nachzudenken. Was ich anbiete, ist ein Ideenbaukasten. Und du musst selber aber jetzt gucken, welche Schraube nimmst du, welchen Hammer nimmst du oder ist der Hammer richtig für die Schraube? Da musst du dann langsam selber anfangen zu überlegen und für dich das Richtige finden. Wenn du das nicht willst, kannst du die Beratung in Anspruch nehmen. Sehr gerne. Aber fang erst mal selber an zu überlegen, weil wenn du einen Berater nimmst, überträgst du auch die Verantwortung auf den Dritten und du musst im Mittelpunkt stehen.
Also Best Practice, nicht dort antreten, wo einer schon Best Practice macht, da ist es schwer, sondern übertragen, neu kombinieren, Vorhandenes entdecken, neu kombinieren, sowas. Vielleicht noch zum Schluss, Businessplan-Wettbewerb, bin ich anderer Meinung. Also diese 3-Jahres-Projektion, ich sage immer, es ist viel einfacher, ein Fußballspiel vorherzusagen, als diese sich verändernden Märkte und Produkte und so. Halten Sie was von solchen 3-Jahres-Projektionen?
Ja, also endlich sind wir mal anderer Meinung, das ist auch gut so. Also ich stelle immer eins fest, also ich habe bis heute über 1000 Leute betreut in der Gründung und auch immer bei der Businessplanerstellung. Und was machen die? Sie schreiben so ein bisschen Prosa, dann geht es zu den harten Zahlen, wo ich nicht mehr interpretieren kann, wo ich nichts mehr umschreiben kann, wo ich auf den Punkt es bringen muss und dann machen sie meist gar nichts mehr. Und ich sage ja nicht, dass dieser Plan so funktionieren wird, aber sie haben sich damit mal auseinandergesetzt und man kann daraus unheimlich viel rauslesen. Ich schaue mir als erstes immer die Umsatzplanung an. und gucke dann, hoppala, die gibt es gar nicht. Es gibt so eine Ergebnisrechnung, wo es eine Spalte gibt, beziehungsweise eine Zeile, da steht Umsatz. Okay, mag ja sein, dass er mir das nicht mitgeschickt hat. Also frage ich als erstes, wie bist du denn jetzt auf diesen Umsatz gekommen? Ja, ich habe da so eine Marktstudie mir angeguckt, ja, und ich will 1% Marktanteil haben und deshalb komme ich jetzt auf 6.000 Euro. Und da sage ich, also das mache ich. Ja, ich mache dann Proof of Concept. Aber du machst jetzt bitte erstmal, erklärst mir, wie du anfängst. Und dann wird es nämlich spannend. Und das steht leider auch in keinem Lehrbuch. Mich interessiert zum Beispiel nur, wie kriegst du die ersten 50 Kunden? Wenn du die kriegst in einem halben Jahr, dann traue ich dir auch, lieber Gründer, zu, dass du weitere 50 in einem halben Jahr bekommst. Ja, von 1 auf 10, das ist ein Riesenwachstum. Ja. Das sind 1000% Wachstum. Aber von 10 auf 20 ist dann nur noch 100% Wachstum. Also viel leichter.
Also ich kenne eine ganze Reihe von solchen Businessplänen. China ist immer ein wundervolles Beispiel. Also 1% Marktanteil in China sind ungefähr, was ist es so, 180 Millionen oder sowas.
Ja, das ist
18
New,
Millionen.
Das ist ein New
also jedenfalls ja. 18 Millionen, das ist eine ordentliche Summe von Kunden. Also denke ich, na, das ist ein bisschen hochgegriffen. Aber 0,1% Marktanteil, das müssten wir doch schaffen. Immer noch 1,8 Millionen Kunden, bin ich sofort Millionär aus dem Stand. 0,1% Marktanteil, klingt doch noch nichts. Also die Zahlen sind ja beliebt. Sie haben selber gesagt, dieses Jahr 1 Million, nächstes Jahr 10 Millionen.
Ich glaube, also wir sind uns einig, wie man einen Businessplan nicht erstellen sollte.
Ja.
Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man sich mit Zahlen von vornherein auseinandersetzen sollte. Dann passiert nämlich einfach auch vieles nicht. Was ich immer mache mit den Gründern, ich spiele dann mit den Zahlen. Häufig vergessen die zum Beispiel ein Zahlungsziel einzuplanen. Wenn ich jetzt aber Geschäftskunden habe, die zahlen nicht gleich alle bar. Und dann sage ich, jetzt machen wir mal ein Spiel. Jetzt hast du mal so 30 Tage angenommen. Jetzt machen wir mal 120 Tage. Und jetzt schauen wir mal, wie lange du noch überlebst. Und ich will damit gar nicht erreichen, dass er dann nur noch Kunden sich holt mit 120 Tagen. Ich will erreichen, dass er überlegt, wie schaffe ich es, dass
ein Kunde passiert, in 30 das
Tagen, dass er in 30 Tagen wirklich bezahlt. Und dann fangen wir langsam an, darüber nachzudenken, weil ich stelle fest, viele Gründer kriegen das am Anfang gebacken. Ich habe dann aber leider viele Unternehmer später betreut. Die haben dann einfache Grundregeln nicht berücksichtigt. Zum Beispiel am Ziel ist es am Anfang, Rücklagen aufzubauen. Und wenn es mal schlecht läuft, von diesen Rücklagen zu zehren und nicht immer über diesen Markt zu reden. Es geht nicht immer nur geradeaus, sondern es geht einfach auch hoch und runter. Ja, das sehen wir jetzt auch ein bisschen mit der Konjunktur. Nicht jeder kann sich davon jeden Tag auch entziehen. Und jetzt kommt das Spannende. Ich kenne viele Unternehmer, die haben das am Anfang super im Griff. Und nach dem zweiten, dritten Jahr fangen die an. Ich kenne mich auch, so eine große Werbeagentur, die hat da nämlich Designertische, wo dann so ein bisschen so Glasscherben waren, genauso in Kniehöhe. Also ich habe mich schon deshalb nicht dran gesetzt, weil ich gesagt habe, also ihr müsst mal mit eurem Designer reden, ob das auch alles so ergonomisch ist. Wäre ein bisschen sicherer. Und dann haben wir eins ausgerechnet hinterher bei der Krisenberatung. Wir haben festgestellt, die hatten in der besten Zeit Rücklage von über 2 Jahreskosten. Also die hätten 2 Jahre ohne Umsatz überleben können. Dann hat sich jeder Partner einen Porsche Boxer gekauft. Dann haben sie sich ein Traumgebäude gemietet, mit Designern ausgestattet und dann war auf einmal nur noch eine Rücklage von 3 Monaten da. Im Vergleich zu den Fixkosten. Das ist einer der größten Fehler, dass einfach letztendlich die Umsätze mit den Fixkosten nicht mitwachsen. Und mit dem Ergebnis, dann kam eine Krise. Natürlich die typischen anderen Fehler, 70% ein großer Kunde, der ist dann abgesprungen. Da kommt das eine zum anderen. Und das kann man dann an einem Finanzplan mit den Leuten gut durchsprechen. Und sie sehen sofort auf Heller und Pfennig, was das bedeutet für meinen Geldbeutel. Und deshalb sage ich, mit mir nur mit einem Finanzplan.
Vielleicht zum Schluss. Der Wipsas Kollege sagt, 70% aller Annahmen in Businessplänen sind falsch. Die treffen so nicht ein, wie man sie sich ausgedacht hat.
Ja, also manchmal sogar mehr. Aber es ist ja schon mal gut, dass ich Annahmen getroffen habe. Das fehlt nämlich fast immer. Also ich sehe einen Businessplan nicht als die Abbildung der Zukunft, sondern ich sehe einen Businessplan, weit hat der ein Konzept schon durchdacht, welche Annahmen hat er getroffen und wovon sind wiederum diese Annahmen abhängig. Und meine Erfahrung ist eine ganz simple. Umso mehr ich von Dritten abhängig bin, umso eher scheitere ich? Und das sind Dinge, die ich einfach sehen will. Wovon bin ich abhängig? Ich habe zum Beispiel, also bei einem Businessplan will ich gar nicht 10 Seiten Prosa, das interessiert mich gar nicht. Da hat mich immer so ein Firmenkundenbetreuer von der Apotheker in der Ärztebank, den habe ich bewundert, der hat einen Businessplan aus einer Seite gemacht. Und daraufhin Kreditentscheidung in 6- oder 7-stelliger Höhe entschieden. Ja. Der hat sich nämlich aufs Wesentliche konzentriert. Und was ich immer sehen will, ist ein Realisierungsfahrplan. Habe ich gesehen, noch in meiner VC-Zeit, da war dann ein Gründer, der sagt mir überzeugend, 80% seines Umsatzes macht er auf der CeBIT. Jetzt wusste ich aber, dass bei der nächsten CeBIT der Anmeldeschluss schon vorbei war. Stand aber in seinem Umsatzplan schon drin. Da habe ich gesagt, so, jetzt tun wir uns mal einen Gefallen. Jetzt rufen wir noch jetzt im CeBIT-Büro an und gucken, ob du einen Platz bekommst. Nö, keine Chance mehr. Sagen wir nicht aufgeben, vielleicht kriegst du noch einen Unteraufstellerplatz irgendwo. Aber wenn du das nicht hast, dann ist ja die Annahme, die du getroffen hast, ist ja dann vorbei. Und das ist das, warum ich sage, ich will einen Realisierungsfahrplan, also wirklich eine zeitliche Abfolge. Und ich will erklärt haben, wie du deine Kunden bekommst. Und ich will erklärt haben, was für Auswirkungen das auf deinen Finanzplan hat. Die drei Sachen will ich eigentlich nur haben. Und dann können wir relativ schnell Bande spielen und gucken, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und da sage ich gar nicht, dass ich dann sage, das wird genauso eintreffen, sondern ich sage nur, wie soll denn dein CeBIT-Auftritt noch funktionieren, wenn die sagen nein? Und das ist eben ganz wichtig, dass man so ein bisschen diese Zusammenhänge erarbeitet. Was hängt von was zusammen?
Das war ein gutes Schlusswort. Jetzt lassen wir die anderen ein bisschen fragen. Ja, Fragen an Burkhard Schneider. Viel Erfahrung.